Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das schon für Verwirrung gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer kennt denn das? In welchem Land? In Ägypten. Das ist der Tempel von Abu Simbel. Dieser Tempel wurde von Ramses II. Vor ungefähr 3200 Jahren errichtet. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, die Welt ist ja etwas herausfordernder geworden, als wir das vielleicht gewöhnt waren. Und um uns da vielleicht nochmal zu verorten zu können als Christen, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Und eigentlich muss man ganz am Anfang anfangen, am Anfang der Zivilisation. Abu Simbel, Ramses II., Ramses der Größte, der Große, hat gerade das südliche Nubien erobert, unter seine Kontrolle gebracht, um Ebenholz- und Elfenbeinhandel und die Goldminen kontrollieren zu können. Und er baute dann überall Statuen und Tempel, unter anderem direkt an der Grenze zu Nubien, Abu Simbel, um den Nubiern klar und deutlich zu machen, wo der Hase langläuft. Und dieser Tempel, das Bild steht für mich für die antike Standbildpolitik der Herrscher. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wo soll uns das heute hier hinführen in der Predigt? Warum errichteten Pharaonen, Cäsaren und Könige im Altertum Standbilder? Standbilder waren ein Medium und das ultimative Medium der Mächtigen, um ihren Herrschaftsanspruch allen klarzumachen. Immer wenn ein Herrscher, ein neuer Herrscher, den Thron bestieg oder immer wenn ein Herrscher ein neues Gebiet unter seine Kontrolle brachte, dann wurden Münzen geprägt mit seinem Konterfei und Standbilder errichtet als Anspruch auf Macht, weil die Standbilder den Herrscher in seiner Abwesenheit repräsentierten, sollten sie alle Menschen daran erinnern, wer herrscht und wessen Gesetz gilt. Der Pharao, Ramses, war der Stellvertreter aller ägyptischen Götter auf Erden. Er war das irdische Abbild des Gottes Ra, und seine Herrschaft war wesensgleich mit der Herrschaft der Götter. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal dort war. Wenn du da reingehst, dann stehen auf beiden Seiten, ich weiß nicht, 8 oder 10 oder 12 riesige Ramses-Kolossalstatuen, 3000 Jahre alt, und du fühlst dich heute noch ganz klein. Das heißt, diese Standbildpolitik, die funktioniert. Und heute möchte ich uns einladen, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie die biblischen Texte mit diesem ganz normalen Konzept des Altertums auf radikale Art und Weise brechen, und zwar von Anfang an. Vielleicht kann es in unserer Welt heute Umbrüche und Verunsicherungen geben, aber es kann hilfreich sein, uns Gedanken zu machen über die Texte, die ich lesen werde, um nochmal ganz neu zu merken, wie radikal der Bruch der Bibel mit dem Üblichen damals gewesen ist. Damit wir uns orientieren und ausrichten können, auch heute. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn. Was heißt eigentlich Ebenbild? Ist ja heutzutage eigentlich ein Wort, das man nur in diesem Bibeltext findet. Es geht hier nicht um Abbild, wie heute bei Fotos, Selfies oder selbst in Porträtmalerei, denn das alles gab es ja noch nicht. Das heißt, für die Lesenden im alten Orient ging es bei diesem kurzen Text um Repräsentation von Macht. Und deshalb dachten die Menschen, die diesen Text lasen, eben nicht an Fotos und Gemälde und so weiter, sie dachten an Standbilder, weil die Standbilder die Macht der Herrschenden repräsentierten, wie in Abu Simbel. Das heißt, wir können den Text auch ganz anders lesen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Standbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, die Nutztiere, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen als sein Bild, als Gottes Standbild schuf er ihn. So wie die Standbilder Pharaos absolute Herrschaft verkünden, die wesensgleich ist mit der Herrschaft der Götter, so kommt der Mensch in Genesis 1 auf die Bühne als Ebenbild oder Standbild Gottes. Seine Herrschaft, die Herrschaft des Menschen, also das Wirken des Menschen auf der Erde, soll wesensgleich sein mit dem Wirken oder der Herrschaft des Schöpfers. Und diese Analogie, die der Text hier erstellt, ist revolutionär, weil die biblischen Texte alles auf den Kopf stellen. Erstens, alle sind hier gemeint und angesprochen. Der Text spricht nicht davon, dass ein König das Ebenbild des Gottes ist. Das hätte man verstehen können. Es geht um alle Menschen. Im alten Orient waren bis dahin ausschließlich Könige Ebenbild der Götter. Und alle Götter waren Herrschaftsgötter. Sie standen immer auf der Seite der Herrschenden. Und dann wird in Genesis 1 jeder Mensch Gottes Ebenbild oder Standbild. Auch der Elende, der Bettler, der Benachteiligte, der Ausgebeutete, der Andersartige, der Andersdenkende, der Andersaussehende, der Anderslebende, alle werden hier zum Ebenbild des einzigen Gottes erklärt. Die Starken werden ab und die Schwachen werden aufgewertet, schon gleich am Anfang der Bibel. Zum ersten Mal entsteht vor Gott so etwas wie Gleichheit. Wir sind alle Ebenbild. Das hätte keine altorientalische Religion jemals auf eine so radikale, revolutionäre und egalitäre Art und Weise sagen können. Zweitens, Gottes Macht ist die entscheidende und nicht die Macht der Herrscher. Der Text huldigt nicht der gottgleichen Macht der Könige, es geht hier einzig und allein um die Macht des Schöpfers und um seine Herrschaft. Denn, und das ist die Wurzel seiner Herrschaft, nur er hat alles gemacht. Er hat das letzte Wort. Alle anderen Mächte sind klein und vergänglich gegenüber immer der gleichen Macht Gottes. Selbst die Macht des Pharaos ist Schall und Rauch. Genauso wie Angst und Hass, Gier, Despotismus, organisierte Kriminalität wie in Peru, Krieg, Korruption, Fanatismus. Die Liste der Mächte, die uns beherrschen wollen, können wir beliebig verlängern und uns dann voll Hoffnung und Gewissheit daran erinnern, dass diese Mächte keinen Bestand haben und klein werden im Vergleich zur Macht des Schöpfers. Und diese göttliche Macht, die ist immer lebensbejahend. Immer, überall und für alle. Jesus sagt in Markus 10, Vers 18, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als allein Gott. Nur Gottes Macht ist gut. Das bedeutet, dass Genesis einen Schluss macht, ein für alle Mal Schluss macht, mit allen despotischen Machtansprüchen und aller Egomanie der Herrschenden. Dieser grundlegende Text gleich zu Beginn der Bibel macht Schluss mit der Unterdrückung des Menschen durch Menschen und mit der maßlos gierigen Ausbeutung der nichtmenschlichen Schöpfung durch den Menschen. Denn es gibt nur eine Macht, die gute, wahre Macht des Schöpfers, der alles erschaffen hat, der alles erhält und der alles liebt. Und vor diesem Schöpfer sind alle gleich, denn alle sind sein Ebenbild. Und vor diesem Schöpfer darf das Wirken oder Herrschen des Menschen nicht Tod und Zerstörung bringen. Das wird deutlich, wenn wir weiterlesen, geht die ganze Bibel durch. Denn die biblischen Texte hören nie auf, uns immer wieder neue Bilder und neue Beispiele vor Augen zu führen, wie Gottes Macht ist im Vergleich zur Macht der Herrschenden und wie deshalb das Wirken des Menschen in der Welt sein muss, wenn er oder sie Ebenbild sein will. Denn das Wirken des Menschen soll laut dieser Analogie aus 1. Mose 1, 26, 27, was ich gerade gelesen habe, wesensgleich sein mit dem Wirken des Schöpfers in der Welt. Und einige dieser Bilder und Beispiele, wie Gottes Macht ist, habe ich versucht in dieser, oder werde ich jetzt versuchen, in dieser Predigt zusammenzutragen. Gottes Macht ist Fürsorge. Das lesen wir ganz deutlich, vielleicht erinnert sich jemand von euch, auch letztes Jahr ging es in meiner Predigt darum, wenn wir die Schöpfungsgeschichte weiterlesen, 1. Mose 2, Vers 15, Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Bebauen hat im Originaltext die Konnotation von dienen, Dienst, also das Nutzen der Schöpfung als Teil des Gottesdienstes. Und bewahren im Originaltext ist dasselbe Wort, das benutzt wird, um Gottes Fürsorge für sein Volk zum Ausdruck zu bringen. Als Ebenbild Gottes ist der Mensch zur liebevollen, verantwortungsvollen Fürsorge der Schöpfung berufen. Denn so verkündet er die Herrschaft Gottes. Gottes Macht ist kein imperialer Machtanspruch. Der Gott der Bibel steht eben nicht auf der Seite Pharaos. Er offenbart sich nicht den mächtigen Priestern in Theben, sondern dem geflohenen Moses, der sich vor dem Pharao und seinen Priestern in der Wüste im Niemandsland versteckt hält. Und Gott spricht zu Mose auch nicht aus einer mächtigen, imposanten, jahrhundertealten Zeder, sondern aus einem dürren, mickrigen, brennenden Dornbusch. Gott bleibt nicht im Tal des Nils, dem großen Zentrum menschlicher Macht und menschlichen Wohlstands. Er geht in die Wüste und spricht aus einem dürren Dorngebüsch, dem Unkraut des Ödlands. Und dieser Gott der Bibel, der hat noch nicht mal einen Namen. Was sollen denn Römer oder Ägypter mit einem namenlosen Gott anfangen, wo sie doch Ra haben und Jupiter? Doch der allmächtige Schöpfergott, der in die Wüste geht, um dort aus dürrem Dorngestrüpp zu einem Geflohenen zu sprechen, der nennt sich ganz einfach Ich Bin. Ich Bin, ruft Gott aus dem brennenden Dornbusch. Ich Bin immer auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten. Das soll der Widerhall Gottes in unserem menschlichen Wirken sein. Nicht imperiales Machtgehabe, sondern demütige Barmherzigkeit. Der Ich-Bin-Gott in der Wüste, ist auch kein Reichsgott. Er offenbart sich nicht den großen imperialen Völkern des alten Orients, nicht den Ägyptern, nicht den Hittitern und auch nicht den Babyloniern. Stattdessen schlägt sich Gott auf die Seite der Hapiru, ein uraltes Wort, dessen Bedeutung man so 100% nicht weiß heute. Aber es wird vermutet, Hapiru, das sind die landlosen Tagelöhner, die heimatlosen Migranten, die Zwangsarbeiter des Pharao. Und manche Forschende vermuten, dass aus dem Wort Hapiru später das Wort Hebräer wurde. Gottes Macht ist nicht blind und nicht taub. Sie identifiziert sich immer mit den leidenden Geschöpfen. 2. Mose 3, Vers 7, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört, ich habe ihr Leiden erkannt. Gott erkennt immer das Leiden seiner Geschöpfe. Niemals hätten die Staatsgötter der Assyrer, der Hittiter, Babylonier, Sumerer, Kananäer, Perser, Griechen oder Römer so etwas sagen können, weil sie nicht auf der Seite der Leidenden standen, sondern auf der Seite der Herrschenden. Als Ebenbild darf der Mensch seine Ohren und seine Augen nicht verschließen vor dem Leid von Mensch und Schöpfung. Gottes Macht bringt Freiheit. In einer Welt der Gottkönige vom Nil, die überall Standbilder ihrer eigenen Macht errichten, schlägt sich der Gott der Bibel ganz unerhört auf die Seite der Unterdrückten. Wir können fast sagen, der Ursprung unserer Religion liegt in der Befreiung der Sklaven aus ihrer Knechtschaft. Der Ursprung unserer Religion liegt in einem subversiven Akt. Aus Heimatlosen macht Gott sein auserwähltes Volk und entlarvt damit für immer jede Art der Unterdrückung und gierigen Ausbeutung als gottlosen Akt. Als Ebenbild Gottes muss auch das Wirken des Menschen in der Welt Freiheit fördern. Gottes Macht ist Ruhe, Erholung und Frieden. In 2. Mose 20 und 3. Mose 25 etabliert Gott den Sabbattag, das Sabbatjahr, das Jubeljahr als Prinzip von Ruhe und Regeneration, als Grundprinzipien des Lebens in der Welt. Jeder Mensch, jedes Tier und das ganze Land sollen ruhen können. Die maßlose Ausbeutung des Lebens durch die Mächtigen wird so für immer als anmaßend und lebensverneinend gebrandmarkt. Die Macht dieses Schöpfers wird überall dort verkündet, wo Leben in Harmonie gedeihen kann. Mensch, Tier, die ganze Schöpfung. Und das Wirken des ebenbildhaftigen Menschen in der Welt soll immer Harmonie in der Schöpfung, in der Gesellschaft fördern. Gottes Macht ist Liebe. In Matthäus 22 fasst Jesus die ganze Tora im großen Liebesgebot zusammen. Gottes Liebe, Selbstliebe, Nächstenliebe. Das ist für Jesus das ultimative Resümee biblischer Weisheit. Dabei enthält die Tora über 600 Gebote und Verbote. Und Jesus wählt natürlich nicht zufällig, sondern ganz bewusst das Liebesgebot. Damit bringt er alles nochmal auf den Punkt. Und was ich ganz interessant finde, er belässt es nicht bei der Gottesliebe. Denn er weiß, Gottesliebe ohne Selbstliebe und ohne Nächstenliebe kann auch Fanatismus werden. Gottes Macht ist Liebe zu ihm, dem Schöpfer des Lebens, zu mir selbst, zu anderen und zur ganzen Schöpfung. Das muss auch das Wirken des Menschen in der Welt reflektieren. Gottes Macht ist klein, intim und nicht imposant und furchteinflößend. Jesus ist der Erste, der diesen allmächtigen Herrschergott, den ich bin, der zu Mose aus dem Dornbusch sprach, ganz einfach Abba nennt. Er benutzt nicht das Wort Ab, Vater. Er benutzt das Wort Abba, Papa, Papilein, Vati. Das ist nicht das Wort, das erwachsene Kinder ehrfurchtsvoll vom Vater Patriarchen benutzen würden. Das ist Kindersprache. Blindes Vertrauen, Abba. Und so wie das Wort Abba, so ist die Herrschaft Gottes. Und so soll das Wirken des Menschen in der Welt sein. Abba, zärtlich, voller Vertrauen, voller Empathie. Ohne Angst und ohne Gier. Mit dem Wort Abba befreit Jesus seine Jüngerinnen und seine Jünger von der Angst vor Gott. Und er befreit die Menschen aber auch vom Patriarchat. Denn Abba ist kein Übervater, der in der Antike sogar Macht über Leben und Tod seiner Kinder hatte. Abba macht Schluss mit allen falschen Gottesbildern, die Macht anbeten. Abba macht aber auch Schluss mit aller menschlichen Herrschaftssucht und Begierde nach Dominanz und Unterdrückung. Abba bereitet den Weg für die Herrschaft der Liebe Gottes. Und die soll durch das Wirken seiner Ebenbilder in die Welt kommen. Gottes Macht bildet ihr ganz eigenes Imperium. Ein Imperium der Liebe, der Barmherzigkeit und der Vergebung. Und dieses ganz neue Reich, das zunächst so schwach und mickrig auf dürren Beinchen daherkommt, wird angeführt von einem armen, heimatlosen Juden, der nichts anderes tut, als fernab vom Machtzentrum des römischen Imperiums in einer abgelegenen Provinz mit seinen Jüngerinnen und Jüngern durchs Land zu wandern und vom Reich Gottes zu berichten. Anders als die irdischen Herrscher der Antike betritt dieser Anführer die Hauptstadt nicht auf einem Streitwagen oder auf einem Schlachtross oder einem Kriegselefanten, sondern auf dem Fohlen einer Eselin. Voll Glauben verkündet Jesus das Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So sollen wir beten, so sollen wir aber auch leben, damit das Reich Gottes sich durch unser menschliches Wirken in der Welt ausbreiten kann. In diesem Reich Gottes ist das Ebenbild Mensch natürlich auch nicht die Krone der Schöpfung. Denn in Gottes Welt ist nur Christus Krone der Schöpfung, durch den und für den alles erschaffen wurde. Laut Jesus glänzen im Reich Gottes nicht die, die als Ebenbild arrogant und anmaßend unermüdlich ins Rampenlicht drängen und mit ihrem Narzissmus die Welt vergiften. Denn Gottes Reich ist ein Zustand, in dem die Ersten bereit sind, die Letzten zu sein, damit die Letzten die Ersten sein können. In Gottes Reich wird Größe nicht an Erfolg gemessen, sondern daran, wie sehr der Starke bereit ist, dem Schwachen zu dienen. So soll unser Wirken in der Welt sein. Herrschaft im Reich Gottes ist nicht Pax Romana, der römische Frieden. Diese dem Besiegten vom Sieger aufgezwungene Zwangsordnung, die den Sieger auf Kosten der Besiegten noch größer und noch reicher und noch mächtiger machen sollen. Herrschaft im Reich Gottes ist Shalom. Allumfassender Frieden, der alles heil macht und alles wiederherstellt. Wiederherstellung und Heilung sind Schlüsseleigenschaften der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Die Herrschaft der Macht Gottes kommt nicht durch Standbilder der Macht. Sie kommt auch nicht durch Streitwägen und Legionen der Herrschenden, sondern ganz allein durch seinen Geist, durch Barmherzigkeit, Vergebung, Bescheidenheit, Demut, Liebe und Hoffnung. Herrschaft als Gottes Ebenbild heißt Achtung vor allem Leben, damit alles Leben gelingen kann. Die Herrschaft Gottes, sein Reich, ist eine erneuerte Schöpfung, ein Ökosystem des Friedens, der Harmonie und der Einheit, wie in Jesaja 11. Darauf soll der ebenbildhaftige Mensch hinwirken, in seinen Gedanken, seinem Handeln, seinem politischen Weltbild, seinem Verhältnis zu anderen und anderem. Und dieses Reich Gottes ist Gottes glorreiche Zukunft. Es ist einerseits möglich als Kontrast zur oft bedrückenden Gegenwart. Es ist nah herbeigekommen. Aber es ist so nah zu uns gekommen, dass es gleichzeitig mehr sein kann als eine Zukunft. Es kann eben auch schon jetzt möglich werden, mitten in der Gegenwart. Und dieses Reich Gottes, diese Macht Gottes, die durch dich und durch mich wirken soll in dieser Welt, die mag auf uns, das Wort kommt auch in eurem Song vor, die mag auf uns utopisch wirken, aber sie ist niemals unrealistisch. Denn am Ende besiegt die Macht des Schöpfers sogar den Tod. Kreuz und Grab sind leer. Bei Ägyptern blieb der Pharao auch im Reich der Toten auf dem Thron und an der Macht. Und der Elende blieb elend. Doch im Reich Gottes werden am Ende alle Ketten gesprengt. Dafür arbeiten unsere Teams in Peru und Kenia und dafür glauben wir, dafür hoffen wir, dafür leben wir und dafür arbeiten wir. Und in dieser Zuversicht sterben wir als Christen und mit dieser Überzeugung wirken wir in Gottes Welt als sein Ebenbild. Amen.